Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo und willkommen zum Podcast Lebensfragen, sagen aus Mainz
Bischof Peter Kohlgraf
und Anja Schneider, ich bin Journalistin. Egal, ob wir im Beruf Ergebnisse bewerten, in der Freizeit beim Sport zuschauen oder Kultur genießen, was uns besonders begeistert, sind nahezu perfekte Leistungen. Da kann man nur staunen, was manche Menschen zustande bringen. Unsere jetzige Gesprächspartnerin ist 27 Jahre jung und über ihre Leistungen als Sportlerin haben viele jahrelang gestaunt. Luisa Grauvogel, bekannt aus der Leichtathletik, spezialisiert auf den Siebenkampf, erlangte bei deutschen Meisterschaften viele Medaillen und war auch bei Europameisterschaften sehr erfolgreich. Jetzt ist sie uns zugeschaltet aus den USA. Hallo, Frau Grauvogel.
Hallo.
Vor einem Jahr waren Sie kurz davor, es zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu schaffen, doch plötzlich hörten Sie mit dem Leistungssport auf. Karriereende schrieben da viele Zeitungen über Sie. Jetzt sind Sie uns aber zugeschaltet aus Boston. Sie studieren Biochemie, sind in der Krebsforschung, schreiben Ihre Masterarbeit an der berühmten Harvard University. Lag die öffentliche Meinung falsch? Geht es jetzt erst richtig los?
Das kann natürlich sein. Ich habe insgesamt 12 Jahre Leistungssport gemacht und das war natürlich dann auch eine super schwere Transition. Aber trotzdem bin ich natürlich jetzt super glücklich mit meinem neuen Weg und bin auch mit mir im Reinen und bin vielleicht jetzt sogar ein bisschen glücklicher als vorher, als ich den Sport noch gemacht habe.
Begabung, Fleiß, Druck von außen wahrscheinlich auch und eigene sehr hohe Ansprüche, zuerst im Sport, jetzt in Studium und Beruf. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen. Zu unserem Thema Besser geht's nicht, über Höchstleistung, Perfektionismus und Liebe. Bischof Kohlgraf, Luisa Grauvogel hat schon angedeutet, im Leistungssport gibt es hohe Anforderungen. Vielleicht ist sie jetzt auch ein bisschen glücklicher. Sie hat auf jeden Fall als Leistungssportlerin Druck erlebt. Wie ist das bei Ihnen? Theologieprofessor, Bischof, wo erleben Sie Erwartungsdruck an Sie in diesen besonderen Rollen?
Also als Professor war natürlich die Phase, in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen wirklich auch gut zu sein und auch neue Dinge zu schreiben. Also nicht das wieder zu kauen, was schon x-mal gesagt wurde. Und auch in einer guten Qualität zu veröffentlichen und eigentlich auch wahrgenommen zu werden. Es bringt jetzt nichts, gute Aufsätze oder Bücher zu schreiben, die am Ende irgendwo in 5 Bibliotheken stehen. Also das war schon auch ein Druck. Der Druck war auch in der Phase, wo ich nach einer Professur suchte, sich bewähren zu müssen, wahrgenommen zu werden. Dann wird man nicht eingeladen und am Ende hat es dann doch geklappt. Und dann bin ich Bischof geworden. Und natürlich ist der Druck auch als Bischof groß. Von verschiedenen Seiten. Von oben, von unten, von rechts, von links. Und ich versuche, als Bischof meinen Weg zu gehen. Es bringt am Ende nichts, tatsächlich allen gefallen zu wollen. Das habe ich jetzt auch gemerkt.
Das eine ist, was andere erwarten, das andere, was Sie selbst erreichen wollen. Frau Grauvogel, war es schon immer dieses besondere Glücksgefühl, wenn Sie wie im Sport auf dem Siegertreppchen stehen?
Genau, das ist natürlich dann der Moment, wo dann quasi alles belohnt wird. Und die Momente sind aber leider viel zu selten im Sport, weil das ist dann vielleicht ein Wettkampf im Jahr, wo man dann wirklich darauf hin trainiert oder im Falle von Olympia sogar eine 4-Jahres-Periode. Und in den wenigsten Fällen ist es dann so, dass man auch dann wirklich auf dem Siegertreppchen landet. Weil in den meisten Fällen ist es leider so, dass man dann entweder, obwohl man sich anstrengt, vielleicht dann nur Vierter wird oder vielleicht auch gar nicht platziert oder eben, dass man sich verletzt. Und das habe ich halt in meinen letzten Jahren im Sport auch ein bisschen schmerzhaft erfahren.
Bischof Kohlgraf, was Luisa Grauvogel gesagt hat, diese Anstrengung auf dem Weg zu einem im besten Fall sehr guten Ergebnis, wo haben Sie das erlebt?
Gut, da gab es verschiedene Etappen. Für mich war natürlich das Ende des Studiums als junger Theologiestudent war ein ganz wichtiger Schritt, auch weiterzugehen. Die Priesterweihe war so ein Schritt. Dann die weiteren Themen, Promotion, das waren alles so Anstrengungen, wo viel, sage ich mal, Disziplin erforderlich ist, anders als beim Sport, weniger durch Bewegung. Bei einer Promotion ist es dann irgendwie das Sitzfleisch und die Selbstdisziplin, sich wirklich jeden Tag an den Schreibtisch zu setzen, auch ohne messbare Ergebnisse. Oder manchmal hat man bis abends einen Satz geschrieben und ist schier verzweifelt, weil einem nichts mehr einfällt. Also wirklich auch durch solche Durststrecken durchzugehen. Was das Siegertreppchen angeht, um Ihrer Frage möglicherweise zuvorzukommen, ich erlebe das Bischofsamt nicht als, das Stehen auf dem ersten Platz als Siegertreppchen. Es gibt mittlerweile auch genug Kandidaten, die dieses Bischofsamt schon gar nicht mehr annehmen. Aber jetzt bin ich halt da und das ist auch in Ordnung.
Frau Grauvogel, Sie waren im Siebenkampf sportlich auf einem ausgezeichneten Weg. Das konnte die Öffentlichkeit vor 5 Jahren sehen bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Doch dann ist etwas Dramatisches passiert. Können Sie uns davon erzählen?
Genau, also das war quasi die erste Europameisterschaft im Erwachsenenalter, die ich quasi bestreiten durfte. Und ich war 22 Jahre, super jung, noch am Anfang meiner Karriere und hatte eine ganz tolle Saison schon hinter mir. Habe eine Bestleistung nach der anderen gemacht und habe mich so sehr auf diesen Wettkampf gefreut und habe dort auch in so einem kompletten, in so einer Euphoriewolke, habe ich diesen Wettkampf beschritten und habe auch da eine Bestleistung nach der anderen gebracht und habe dann im Interview noch gesagt, vor der letzten Disziplin, dem 800-Meter-Lauf, also 6 von 7 Disziplinen waren abgeschlossen und ich sagte noch im Interview, jetzt kann nichts mehr schief gehen, jetzt muss ich nur noch einmal 2 Runden rennen und dann habe ich es geschafft, dann habe ich eine neue Bestleistung, dann habe ich einen neuen persönlichen Rekord, ich qualifiziere mich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit für Olympia, ich werde wahrscheinlich 5. bei Europameisterschaften im aktiven Alter und habe mich da einfach, also ich war wirklich auf dem Höhepunkt der Gefühle. Und dann wollten wir aber nochmal vor dem 800-Meter-Lauf nochmal zurück ins Hotel, um halt uns nochmal zu regenerieren und was zu essen und eine Massage zu bekommen vor dem 800-Meter-Lauf. Und dann hatten wir leider einen richtig schlimmen Autounfall. Ich erinnere mich nur noch, dass ich wirklich geblutet habe und irgendwie auf dem Bürgersteig lag und dann so ein Bauarbeiter von der Baustelle nebenan zu mir kam und mir irgendwie sein Unterhemd auf den Kopf gedrückt hat und versucht hat, mich wach zu halten, weil ich fast in Ohnmacht gefallen bin. Ja. Also das ist das Einzige, wo ich mich auch dran erinnere, aber ich versuche das so ein bisschen auszublenden in meinem Alltag.
Als Sie im Krankenhaus lagen, was haben dann Trainer und Verantwortliche gesagt?
Ja, also natürlich ging es erstmal darum, kann sie nochmal weitermachen? Und das fand ich so ein bisschen schade, weil es war halt klar, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte und irgendwie total geblutet habe und sowieso komplett neben mir stand. Ich habe mir richtig schlimm den Kopf angestoßen, musste genäht werden und war auch psychisch in einem ganz schlechten Zustand. Und dann ging es halt erstmal darum, ob ich jetzt noch weitermachen kann und so. Und natürlich war da an Sport überhaupt nicht mehr zu denken.
Das war ja damals so, dass Sie in Berlin kurz davor standen, sich für Olympia in Tokio zu qualifizieren. Der Autounfall hat diesen Traum dann zunichte gemacht. Sie haben damals schon parallel zum Leistungssport Biochemie studiert. Wie mussten Sie Ihren Tagesablauf gestalten, um das beides zu schaffen, Training und Studium parallel?
Ja, es war natürlich absolut schwierig, das zu machen, weil vor allem in einem Biochemie-Studiengang, da muss man halt sehr viele Laborrotationen machen. Also man ist dann wirklich von morgens bis abends im Labor und man kann da jetzt auch nicht einfach sagen, ich komme nicht, weil ich meine, das kann man natürlich machen, aber dann lernt man halt absolut gar nichts, weil die Forschung lebt halt von der Laborarbeit. Darum, das ist halt der Inhalt davon. Und dann bin ich halt oft morgens um 5 Uhr schon aufgestanden. Dann war ich beim Training um 5:30 bis um 6:30, 7:00, 8:00. Je nachdem, was anstand, meistens eine Krafteinheit. Dann bin ich danach direkt ins Labor, habe gearbeitet 8 bis 10 Stunden, bin dann danach auch direkt nochmal losgefahren, habe dann meistens Techniktraining abends noch gemacht. Und ja, das war mein Alltag für eine relativ lange Zeit.
Bischof Kohlgraf Luisa Grauvogel hat unglaublich viel geleistet jetzt da in diesen Jahren und empfand vielleicht das eine nicht ganz schaffen zu können, das andere nicht ganz schaffen zu können. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Wie war das bei Ihnen? Auch wenn Sie beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, haben Sie schon erlebt, dass Sie wegen hoher Leistung an Ihre Grenzen gekommen sind, körperlich oder seelisch?
Also in dieser drastischen Form sicherlich nicht, aber es gab Phasen, gerade in der wissenschaftlichen Arbeit, auch später bei der Habilitation, wo es fast davor stand, dass ich gesagt habe, ich schmeiß alles hin, es hat doch keinen Zweck. Und für mich war dann nochmal eine ganz schwierige Erfahrung, wo ich auch lange dran knabbern musste, als ich die Habilschrift abgegeben hatte. Da war erstmal so eine große Euphorie, das dicke Buch ist fertig, es ist fertig gedruckt.
Also die Schrift, die einem dann ermöglicht, auch Professor
genau,
zu werden.
Das war ein dickes Buch geworden und da steckten 6, 7 Jahre Arbeit drin. Und zwar sehr intensive Arbeit. Und ich habe immer auch eine andere priesterliche Tätigkeit nebenher oder auch oder zusätzlich ausgeübt. Und das zu kombinieren, Das war auch schon sehr anstrengend, dann auch zum Teil Lehrveranstaltungen anzubieten, die parallel liefen zu dem Ganzen. Und trotzdem musste dieses Buch ja irgendwann fertig werden. Es war dann fertig. Ich habe es dann abgegeben und war ganz euphorisch, weil wenn man so ein eigenes Werk nach 6 Jahren dann auch in der Hand hat, und bekam dann irgendwie nach ein paar Wochen die Mitteilung, der Zweitgutachter ist nicht bereit, das so zu akzeptieren. Und das hat mich ehrlich gesagt für ein paar Tage doch ziemlich niedergedrückt, dass 6 Jahre Arbeit jetzt eigentlich nicht für die Tonne vielleicht waren. Es gab dann hinterher eine gute Lösung. Es hat auch nicht geschadet am Ende. Das Buch ist besser geworden, indem ich nochmal ein paar Änderungen mit eingebaut habe, die der Zweitgutachter wollte. Insofern bin ich ihm heute auch nicht mehr gram, aber damals hat mich zum Teil auch die Art und Weise, wie es dann gelaufen ist, schon auch wirklich niedergedrückt. Und da waren auch so 2, 3 Tage, wo ich wirklich drauf und dran war zu sagen, so, jetzt ist Schluss damit. Und das im Grunde gesagt zu bekommen, 6 Jahre sind für die Katz, das ist schon heftig. So habe ich es erlebt. Weil man auch, ich war ja schon wirklich auch in die Jahre, also ich war schon in den 40ern und lebt immer noch in dieser Abhängigkeit und diesem Schülerstatus, dass andere einem dann sagen, das taugt nichts. So.
Und wie lange haben Sie dann noch daran arbeiten müssen?
Ich habe praktisch 1 Jahr verloren. Ich habe dann nachgeschärft, nachgebessert. Wie gesagt, es ist besser geworden dadurch. Das kann ich im Nachhinein sagen. Aber das zu erkennen, das war dann nicht so ganz einfach. Da hat mir aber auch der Erstgutachter damals auch menschlich sehr geholfen. Da bin ich ihm heute noch dankbar.
Ja, ich kann das auch super gut nachvollziehen mit der Habilitation, weil wirklich die ganze Zeit in so einem Abhängigkeitsverhältnis dann irgendwie noch zu sein. Das hatte man natürlich beim Sport dann auch. Man ist dann abhängig davon, dass man in den Kader kommt. Das heißt, man ist abhängig von dem Bundestrainer, dass man für die Trainingslager eingeladen wird. Und man hat dann mittlerweile auch schon so viel geleistet und möchte auch einfach mal gesehen werden für seine Leistung und nicht einfach von jemand anderem so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Das ist nicht genug, muss noch mal mehr trainieren. Und man hat aber schon so unglaublich viel gemacht. Und das ist halt in dem universitären Setting genau das Gleiche. Also merke ich jetzt ja auch mit meinen Sachen, die ich schreibe und so. Und ich bin natürlich jetzt noch ganz am Anfang von meiner Karriere, aber trotzdem ist das ganz unangenehm, immer so von außen bewertet zu werden von anderen und davon so extrem abhängig zu sein. Und ja, also das habe ich natürlich auch wirklich extrem viel erlebt. Und ich hatte im Endeffekt immer das Gefühl, dass ich 2 verschiedene Personen sein muss. Ich war dann im Labor und da wollte ich natürlich auch als Forscherin wahrgenommen werden und nicht als die Sportlerin, die irgendwie immer früher geht. Das heißt, ich war dann natürlich auch immer die volle Zeit da und wollte auch Forschung und Wissenschaft diskutieren und nicht über Sport reden. Und dann im Training wollte ich aber natürlich lieber die Leistungssportlerin sein und nicht so eine sein, die jetzt noch hobbymäßig neben der Uni noch trainiert. Und das war für mich immer ganz schwierig und vor allem, was dann natürlich von außen auch an Feedback kam. Also meine Trainer haben dann oft gesagt, ich nehme den Sport nicht ernst genug, weil ich eben noch nebenbei im Labor arbeite. Und im Labor natürlich, das waren Menschen, die natürlich nur in der Forschung waren. Das bedeutet, wenn ich dann halt ein bisschen später kam, ich meine, ich bin um 5 aufgestanden, habe dann trainiert von 6 manchmal bis um 8. Das heißt, ich war erst um 9 oder 9:30 manchmal dann da und dann war natürlich schon so ein bisschen die Blicke so, warum kommt ihr jetzt zu spät? So, ja, als ob ich keine Lust hätte zu forschen oder zu arbeiten. Dabei habe ich halt wirklich schon 3 Stunden an dem Morgen trainiert.
Und wie ging es dann weiter? Also was kann man eigentlich nur eine begrenzte Zeit überhaupt aushalten?
Genau, also ich habe das auch wirklich dann sehr schmerzlich gemerkt, dass diese Doppelbelastung und dieser Druck, der natürlich von beiden Seiten kam, dass ich dem nicht mehr standhalten konnte. Und dann hat sich das halt im Endeffekt in einem Hörsturz entladen, dass ich dann wirklich auf einem Ohr fast nichts mehr gehört habe. Und dann hatte ich so ein Ploppen im Ohr und dann bin ich zum Ohrenarzt gegangen und der meinte dann, dass ich halt einen Hörsturz habe.
Das war im vergangenen Jahr, im März.
Genau, das war erst im vergangenen Jahr. Also ich habe es relativ lange versucht zu balancieren und dann wusste ich halt, dass ich auf jeden Fall was verändern muss. Und damals wusste ich halt nicht, in welcher Richtung. Also ich wusste nicht, ob ich jetzt sage, ich probiere jetzt wirklich nochmal, mich für Olympia zu qualifizieren. Ich gehe nochmal den Weg. Da hätte ich den Standort nochmal wechseln müssen, hätte nochmal ja alles auf diese Karte Sport setzen müssen oder ich lasse es halt komplett sein. Und es war halt für mich klar, dass es nicht irgendwann ist, sondern jetzt und auch nicht nicht Step also Step by Step, sondern wirklich komplett. Also dass ich eine ganz drastische Entscheidung treffen muss. Und da habe ich natürlich mir ganz, ganz, ganz schwer getan damit. Und bin dann in so eine Art Depression verfallen, wo ich dann natürlich auch das Gefühl hatte, dass ich nicht genug bin, habe ein bisschen mein Vertrauen verloren in das Leben. Und ja, dann habe ich aber psychotherapeutische Hilfe bekommen und natürlich mit meiner Familie und Freunden viel darüber geredet, war da auch sehr offen, immer schon. Und dann im Endeffekt habe ich die Entscheidung getroffen und bin bis heute wirklich damit super im Reinen und auch ganz, ganz, ganz glücklich, dass ich die getroffen habe.
Was ich jetzt interessant finde bei dem, was Sie jetzt beide erzählen, ist, das eine ist das, wie gestalte ich selbst mein Leben, wie gestalte ich meinen Alltag und wie komme ich da auch gefühlsmäßig mit klar. Und das andere ist, in einem System zu sein. Das haben Sie eben, Bischof Kohlgraf, schon angedeutet. Was ist so das, was Sie als schwierig empfunden haben?
Also wir sind beide, Frau Grauvogel und ich, sicherlich in sehr unterschiedlichen Systemen unterwegs gewesen. Aber ich erkenne doch eine Gemeinsamkeit, meine ich. Wenn es am Ende zum Beispiel einem Sporttrainer oder einem Professor oder auch vielleicht in anderen Kontexten, in denen Menschen sich engagieren, es am Ende nicht mehr darum geht zu schauen, was tut dieser Person gut, sondern dass man seine eigenen Wünsche als Trainer oder auch in anderer Funktion auf jemanden projiziert und sagt, sozusagen auch der Habilitant oder der Doktorand ist eigentlich mein Geschöpf. Ja, und eigentlich glänze ich jetzt als Professor von mir aus auch dadurch, dass jemand als mein Schüler eine gute Arbeit abliefert. Und nicht zu fragen, wie kann ich ihn unterstützen oder sie unterstützen in ihrem Weg in ein gutes Leben oder in eine gute Zukunft. Also ich glaube, das sind so Systeme, die gibt es in Universität, die gibt es im Sport, die gibt es wahrscheinlich auch in der Kirche. Wir haben auch da natürlich eben hatte ich noch ein Gespräch über Qualitätsstandards in der Seelsorge, wo es zum Beispiel auch eine große Gefahr ist, dass Seelsorger, Seelsorgerinnen ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen auf Menschen projizieren und sagen, das ist jetzt genau dein Weg, den du gehen musst, damit du glücklich wirst. Nein, es geht darum, Menschen in ihrer Individualität zu fördern. Und dann kann Sport was Gutes sein, natürlich. Dann kann auch Wissenschaft etwas Gutes sein. Aber eine Professionalität zu entwickeln, also mit der betreffenden Person zu entwickeln, was ist für dich richtig und was ist für dich gut. Und nicht einfach die eigenen Wünsche, den eigenen Leistungsgedanken auf andere Menschen zu übertragen.
Frau Grauvogel, wie haben Sie das erlebt? Jetzt bezogen auf den Leistungssport, gibt es da auch bestimmte Dinge, wo Sie sagen, das ist meine Kritik am System Leistungssport?
Ja, natürlich. Also diese Projektion von Zielen von Trainern auf den Athleten, das ist natürlich klar, das passiert immer wieder, weil die Trainer natürlich auch danach bezahlt werden, im Endeffekt, was für Leistungen der Athlet im Prinzip bringt. Und in der Forschung ist es genau das Gleiche. Also der Professor wird auch darüber definiert, was dann die Wissenschaftler im Labor im Endeffekt liefern. Und das ist natürlich, glaube ich, auch für die Leute, auch für den Verband und für den Trainer schwer, das so ein bisschen zu trennen. Und manche machen das natürlich besser als andere. Und da kann ich auf jeden Fall 100% zustimmen, dass das bei mir auch so war. Also man merkt das halt im Sport immer daran, dass der Trainer kümmert sich halt viel um einen und dann plötzlich, wenn man halt keine Leistung mehr bringt, dann interessiert er sich halt nicht mehr für mich. Und das ist mir auch passiert, deshalb habe ich öfter auch Trainer gewechselt, weil einem doch sehr, sehr schnell das Vertrauen entzogen wird. Und das manchmal sogar nur durch eine Verletzung oder Ähnliches und nicht mal durch eine schlechte Leistung oder durch fehlendes Talent. Und das habe ich auch an ganz vielen Stellen schon erlebt und das hat mich natürlich total runtergezogen, besonders wenn man natürlich noch nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat und natürlich sein Selbstbewusstsein auch immer ans Außen bindet und an andere Leute bindet und auch an das, was der Trainer sagt, bindet, weil das dann in dem Moment das Einzige ist, was zählt.
Und dass Sie studieren wollten, Biochemie studieren wollten, das wurde da offenbar auch nicht so gesehen.
Genau. Also die Individualisierung, das findet halt quasi gar nicht statt. Also im Sportsystem ist es halt so, dass man entweder zur Bundespolizei oder zur Bundeswehr gehen kann. Dann wird man halt quasi bezahlt und freigestellt, dass man den Sport machen kann. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man halt wirklich den Leistungssport machen kann und ja, dann eben auch sorgenfrei machen kann, bezahlt wird und auch wirklich von dem Gehalt leben kann. In allen anderen Fällen, wenn man studieren will, ist es so, dass man halt eigentlich an einen Standort muss. Das ist halt in Deutschland meistens Leverkusen, weil dort einfach die ganzen Gelder und Mittel hinfließen und zu den Bundestrainern. Und wenn man dann halt jetzt nichts studieren möchte, was halt dort angeboten wird in Köln, dann kann man das sowieso schon nicht machen. Und wenn man dann nach Köln geht und studiert, dann muss man aber eigentlich über die Hälfte seiner Zeit in den Sport investieren und fehlt dann halt eigentlich die meiste Zeit in der Uni. Also es ist schon nicht so ganz kompatibel mit der Uni.
Bischof Kohlgraf, dieses Gefühl, bin ich gut genug mit dem, was ich tue? Hatten Sie Momente von Selbstzweifeln?
Gut, also in dieser Situation, wenn man gesagt bekommt, nach 6 Jahren ist deine Arbeit nicht gut genug oder das entspricht nicht dem, wie ich mir das vorstelle, das waren schon auch Selbstzweifel natürlich. Und wie gesagt, im Nachhinein habe ich auch erkannt, dass manche Kritik auch durchaus berechtigt war. Aber für mich waren auch gewisse Selbstzweifel der Grund für die Berufswahl, die ich dann am Ende getroffen habe. Ich hätte nämlich auch Musik studieren können und habe aber immer gemerkt, dafür bist du dann auf dem Klavier etwa auch nicht gut genug. Und so dilettiere ich dann lieber auf dem Klavier ein wenig herum, als daraus einen Beruf gemacht zu haben. Das ist dann ein schönes Hobby und das würde für mich auch für den Sport gelten. Ich hätte es nie zu solchen Höchstleistungen gebracht, bin aber heute froh, dass ich mich auch sportlich betätige im Rahmen dessen, was für die Seele und den Körper gut ist.
Nun ist es ja nicht so, dass man überall dann auch in dem man gut ist, bringt man vielleicht auch nicht immer automatisch Höchstleistungen. Gibt es denn heute noch Momente, in denen Sie unsicher oder aufgeregt sind bei dem, was Sie jetzt beruflich tun?
Also nicht in jedes Gespräch, gerade wenn es schwierige Gespräche sind, gehe ich völlig entspannt rein. Also da bereite ich mich auch vor, indem ich nochmal ein bisschen zur Ruhe komme. Vielleicht auch ein kleines Gebet spreche, das darf ich auch sagen, wenn ich weiß, es ist ein krisenbeladenes Gespräch, dass es gut läuft. Ich bin eigentlich fast noch vor jeder Predigt auch angespannt. Jetzt nicht so, dass mir die Worte fehlen. Also ich glaube, ich kann schon routiniert predigen. Aber es ist immer noch eine gewisse Anspannung. Ich vergleiche es tatsächlich vielleicht mit einem Musiker von einem Konzertauftritt. Auch da ist ja bei Profis auch noch immer die Anspannung, geht es gut? Und viele sagen ja dann auch, wenn diese Aufregung nicht völlig lähmt, beflügelt einen das sogar. Also ich bin nicht so nervös, dass mir dann gar nichts mehr einfällt oder dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Das ist nicht passiert, aber dass eine Anspannung da ist, ja, das erlebe ich immer wieder. Und ich würde im Moment noch sagen, es lähmt mich nicht, sondern es bringt eher einen Motivationsschub.
Frau Grauvogel, wie viel Leistung erwarten Sie von sich selbst?
Ich bin natürlich leider, muss ich sagen, eine totale Perfektionistin. Und das ist aber auch, glaube ich, was ich wirklich schon immer hatte. Also ich wollte immer schon früher auf dem Schaukelpferd, das erzählt meine Mama super gerne die Geschichte, war ich auf dem Schaukelpferd und dann war irgendwie ein anderes Kind neben mir auf dem Schaukelpferd und ich wollte halt immer irgendwie schneller und schneller mich bewegen auf diesem Schaukelpferd als das Kind neben mir. Ich habe immer schon früher als Kind auch Wettkämpfe organisiert mit anderen Freunden und das ist irgendwie so dieser Wettkampf und so dieses ganz oben sein, das war immer schon was ich so in mir hatte. Und dementsprechend glaube ich, dass viel auch von meinem Ehrgeiz natürlich einfach was ist, was ich einfach tief in mir drin trage. Trotzdem kann das natürlich auch, wenn es zu viel wird, natürlich auch lähmen. Und das ist halt bei so Personen wie mir, die halt wirklich so in so einem Leistungssystem aufgewachsen sind und sich da drin auch wohlfühlen, ist es halt so, dass die oft dazu auch tendieren, wenn es dann eben mal nicht klappt, in so eine Depression zu fallen. Und genauso war das bei mir dann auch. Also ich habe schon super hohe Erwartungen an mich. Ich bin jetzt auch gerade wieder, jetzt hat das mit Sport nicht geklappt, jetzt bin ich hier in Boston und meine Mama sagt immer, kannst du nicht einfach mal was Normales machen? Weil ich muss dann auch jetzt in der Forschung quasi ganz oben mitmachen.
Das eine sind die Erwartungen, die man an sich selbst hat, dann vielleicht auch die Erwartungen, die von außen kommen. Wenn man gläubig ist, dann hat man auch noch Gott im Blick. Was erwarte ich selbst von mir, Bischof Kohlgraf? Was erwartet Gott von mir? Sehen Sie da unterschiedliche Ansprüche?
Ich hoffe, dass Gott etwas gnädiger auf mich schaut, als ich manchmal auf mich schaue. Und trotzdem, das unterscheidet mich dann vielleicht zusätzlich zur Sportlichkeit, das unterscheidet mich dann von Frau Grauvogel, Mir hat der liebe Gott so eine gewisse rheinische, ich komme aus Köln, eine gewisse rheinische Gelassenheit auch gegeben in solchen Fragen. Deswegen, also diesen Perfektionismus habe ich vielleicht manchmal leider nicht. Manchmal sollte ich vielleicht ein bisschen perfektionistischer sein. Aber als Kölner sage ich, trotz dieser Haltung ist es dann auch noch immer gut gegangen am Ende. Aber ich lebe natürlich unter dem Anspruch des Wortes Gottes. Deswegen will ich das auch nicht nur auf die rheinische Schiene holen. Ich lebe schon unter dem Anspruch des Wortes Gottes, nach seinen Geboten zu leben im Rahmen dessen, was ich kann, hoffe dann aber auch, dass Gott mit meinen Schwächen und Grenzen dann auch tatsächlich gnädig umgeht.
Beim Perfektionismus kommt dann ja so hinzu, dass man quasi gefühlt nicht immer die Wahl hat. Mache ich es jetzt locker? Lasse ich 5 Grad sein oder peile ich den höchsten Standard an? Jetzt ist es so, Frau Grauvogel, Sie sind auch Christin. Ihr Vater ist Gymnasiallehrer, unter anderem für evangelische Religion. Wie sehen Sie es? Was wäre das für ein Menschenbild, wenn man erst Leistung bringen müsste, um geliebt zu werden?
Ja, natürlich ein ganz schlechtes Menschenbild. Und ich muss sagen, dass eben der Glaube, der hat mir auch in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, super viel zurückgegeben. Natürlich ist es so, dass man, wenn man in so einer Krisensituation ist, dass man natürlich dazu tendiert, den Glauben so ein bisschen zu verlieren und sich dann natürlich fragt, warum passiert mir das jetzt gerade? Ich meine, das ist ja ein normales Phänomen, was ganz vielen Leuten so geht, dass man natürlich in einer Krisensituation leicht den Glauben verliert. Und das ging mir damals auch so. Und man fragte sich, warum passiert mir das jetzt? Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mich so angestrengt. Ich habe immer nach bestem Gewissen gehandelt. Wieso bin ich jetzt in so einer Situation? Und jetzt retrospektiv muss ich sagen, kann ich das alles so gut verstehen. Und ich hatte damals so einen ganz starren Weg irgendwie vor meinen Augen. Und jetzt zu verstehen, dass mich irgendwie Gott in eine andere Richtung gelenkt hat, das gibt mir ein ganz großes Glücksgefühl, weil ich halt wirklich glaube, dass diese Challenges und in die man halt zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens hineingerät, dass sie auf jeden Fall einen größeren Sinn haben. Und eben genau diese bedingungslose Liebe, das ist halt was man natürlich in einem Leistungssystem überhaupt nicht erfährt, weil alles ist an eine Bedingung geknüpft. Wenn du diese Leistung bringst, und das ist ja in der Leichtathletik ganz genau diese Punktzahl, dann bist du dabei. Diese Platzierung, dann bist du dabei. Und sich das bewusst zu machen, dass man bedingungslos geliebt wird, das tut richtig gut, wenn man aus so einem Leistungssystem kommt. Deshalb habe ich da auch mit meinem Papa, und er hat das auch immer wieder zu mir gesagt und mir auch natürlich immer wieder gezeigt, dass ich so einen sicheren Ort habe, wo ich immer hingehen kann, wo natürlich auch gar niemand nach meiner Leistung fragt, weil es einfach total unwichtig ist. Und wo wirklich gefragt wird, wie geht's dir, mit dem Gedanken, dass man halt wirklich verstehen will, wie es der Person geht und nicht die Frage, wie geht's dir im Sinne von, hast du irgendeine Verletzung, müssen wir irgendwie schnell irgendwas machen, damit es dir wieder besser geht, damit du irgendwie wieder laufen kannst, sondern wirklich einfach die Frage, wie geht's dir, und das einfach ehrlich gemeint ist. Und das, allein das hat mir schon ganz, ganz viel geholfen, aus dieser Krise im Endeffekt gestärkt wieder rauszukommen. Und jetzt habe ich auch ein viel, viel größeres Vertrauen, als ich das vorher hatte.
Ich muss sagen, so wenn ich irgendwann mal im Leben so die Spur eines Perfektionismus in mir getragen hätte, dann wären die 9 oder 10 Jahre, die ich im Schuldienst war, das war die Kur dagegen, weil ich habe mich auf jede Stunde gut vorbereitet und keine Stunde ist eigentlich so gelaufen, wie ich es ursprünglich geplant habe. Und dann improvisieren zu können und hinterher nach der Stunde zu sagen, eigentlich auch durch die Meuterei der Schüler oder so, ist es dann eigentlich noch besser geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Das hat so ein bisschen, sage ich mal, eine gewisse Toleranzbreite bei mir auch ausgelöst. Und eigentlich hat das viel in mir ausgemacht, auch dann damit zu rechnen, dass mein Plan, den ich mir mache, vor einer Stunde oder auch vor einer Predigt oder wo auch immer, vor einem Gottesdienst, dass das nicht 100%ig umgesetzt werden kann und auch vielleicht nicht muss. Und es am Ende doch besser wird, weil die Leute, mit denen ich da arbeite, vielleicht auch gute Ideen haben oder gute Ansätze haben. Deswegen, ich plane, ich gehe gut vorbereitet in Veranstaltungen, muss aber immer damit rechnen, dass es völlig anders läuft, als ich das eigentlich gedacht habe. Und das macht dann vielleicht auch ein Stück die Berufserfahrung aus, jetzt nach den vielen Jahren als Priester und jetzt auch als Bischof, dass ich hoffentlich, ich weiß nicht, wie es andere Leute erleben, aber auch dann doch flexibel genug bin, mich auf andere Situationen, neue Situationen einzustellen.
Bischof Kohlgraf, so menschliche Fehler, menschliches Versagen finden wir auch in sehr vielen Erzählungen der Bibel, genauso wie Gottes Barmherzigkeit gegenüber den Menschen. Welche Leistung verlangt Gott?
Welche Leistung verlangt Gott? Also ich glaube gar nicht, dass er Leistung verlangt. Ich sage auch den Leuten immer, also Glaube ist ja eigentlich ganz einfach. Also Frau Grauvogel hat vom Vertrauen gesprochen. Das ist ja keine Leistung, das ist eine Grundhaltung. Und wenn Jesus sagt, also die Zusammenfassung des Gesetzes ist die Liebe zu Gott und dem Nächsten, dann können das auch schon mal herausfordernde Leistungen beinhalten, indem ich auf Menschen zugehe und mich auch überwinden muss, etwas zu tun. Aber ich glaube, das ist nicht die Bedingung dafür, dass Gott mich liebt, sondern ich würde es eher umgekehrt sagen, als Christ versuche ich diese Gebote zu leben, in dem Bewusstsein geliebt zu sein. Und dann nimmt es auch den Druck weg. Aber natürlich ist es ein Anspruch. Aber ich erlebe es nicht als Druck, ich erlebe es als eine Befreiung, weil allein solche Haltungen auch menschliches Miteinander möglich machen.
Frau Grauvogel, eine hohe Leistungsbereitschaft ist zweifellos hilfreich im Leben, aber Perfektionismus hat viele Nachteile, kann krank machen, wie Sie selbst erfahren haben. Wie gestalten Sie heute in Ihrem leistungsorientierten Studium den Alltag ganz konkret, um wegzukommen vom Perfektionismus?
Genau, also wie ich schon gesagt hatte, habe ich natürlich jetzt dieses Grundvertrauen und ich bin halt ganz fest davon überzeugt mit allem, was ich erlebt habe, dass jede Entscheidung, auch wenn ich wieder vor so einer schwierigen Entscheidung stehe, dass wenn ich die aus reinem Gewissen treffe und mit der richtigen Intention und dass ich mir dann auf jeden Fall niemals was vorwerfen kann und dass ich dann einfach ein Vertrauen habe, dass diese Entscheidung richtig ist. Und das hilft mir so, so, so viel, weil ich einfach versuche, natürlich versuche ich meine Nächsten zu geben, aber ich finde es auch wichtig und das ist auch so ein bisschen Gott für mich, das Grundvertrauen in den eigenen Weg, sich selbst auch zu lieben und sich selbst zu akzeptieren, weil nur dann kann man eben auch andere richtig lieben. Und das sind so Sachen, die einfach, wo ich versuche, ein bisschen vom Perfektionismus wegzukommen. Natürlich, dass ich auch mal mit meiner Freundin zum Kaffee trinken gehe an festen Tagen in der Woche, dass ich auch aus diesem Leistungssystem einfach mal rauskomme, über andere Dinge spreche, dass ich Bücher lese, dass ich mir auch über Religion und Glauben und auch ganz andere Fragestellungen, Politik, dass ich mir auch darüber Gedanken mache, dass ich mich austausche mit anderen Menschen und dass ich eben nicht in meiner Bubble irgendwie lebe und in meinem Hamsterrad drinne und überhaupt nicht sehe, was links und rechts von mir passiert. Und ja, dieses Aufrichten vom Blick und um mich rumschauen, das hilft mir auf jeden Fall sehr viel.
Also das eine ist dann vielleicht, sich selbst rauszuziehen aus diesem Leistungsdenken sozusagen bei der Arbeit oder beim Studium, bei der Forschung. Das andere könnte ja auch sein zu sagen, ich nehme jetzt den Moment besonders wahr.
Genau, also das ist natürlich auch wichtig, dass man halt wirklich bewusst im Moment lebt und Dinge bewusst tut und sich wirklich Zeit nimmt. Und eine Sache, die ich wirklich versuche zu implementieren, ist, dass wenn ich mit einer anderen Person rede, dass ich immer die Person behandle, als sei diese Person gerade die wichtigste Person für mich. Und dann versuche ich auch nicht auf mein Handy zu gucken und auch nicht diese Verabredung dann als Termin zu sehen, der jetzt irgendwie eine Stunde geht und dann gehe ich weg, sondern dass man einfach die Zeit dann auch vergisst und sein Gegenüber behandelt, als sei er sie jetzt die wichtigste Person in dem Moment. Und dass man eben bewusst da ist, dass man bewusst zuhört, dass man versteht. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall jetzt deutlich besser kann als vorher.
Sich dann auf eine Sache zu konzentrieren und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt das auch noch parallel irgendwie schaffen zu den anderen Dingen. Bischof Kohlgraf, was tun Sie im Alltag, damit es Ihnen gelingt, Abstand zu bekommen von Ihren gewohnten Wertvorstellungen und Haltungen und sich Gottes weiter Sicht anzunähern?
Zu meinem Tag gehört ein fester Rhythmus von Morgengebet, Abendgebet, auch manchmal ein kurzes Innehalten am Mittag. Das ist jetzt sozusagen die religiöse Dimension. Aber als Mensch aus Fleisch und Blut gönne ich mir auch meine Freizeit im Rahmen des Möglichen. Das wird fest eingeplant. Ich plane auch Zeiten, wo ich mich mal ans Klavier setze oder Musik mache. Das sind schon Dinge, die für mich wichtig sind. Und Also ein Bischof ist auch nicht nur mit den ganz tiefen religiösen Fragen befasst. Ich brauche auch Freundschaften, ich brauche Beziehungen. Das gehört selbstverständlich auch dazu. Also das Ganze gehört dazu, damit ich dann auch meine Arbeit, so wie Frau Graufogel es für sich auch beschrieben hat, meine Arbeit auch machen kann. Denn ich begegne natürlich vielen Menschen, die hoffentlich für mich nicht nur Nummern sind oder Termine. Das würde ich teilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das will ich ja letztlich auch, dass Menschen mich so behandeln, wenn ich ihnen begegne.
Frau Graufogel, verraten Sie uns noch, wie es jetzt mit Ihnen weitergeht?
Genau. Also ich mache jetzt erstmal meine Masterarbeit quasi hier zu Ende in Boston und dann gehe ich Ende März wieder zurück nach Deutschland und bewerbe mich jetzt gerade für meine Promotionsstellen und möchte da gern so ein Stipendium haben. Natürlich wieder die besten Stipendien, die es gibt in Europa, auf die ich mich da jetzt bewerbe. Mal sehen, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, bin ich auch damit im Reinen. Aber trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass ich jetzt meine Promotion quasi als nächsten Karrierestep machen möchte. Mache nebenbei noch ein bisschen Sport, also gehe fleißig joggen, mache ein bisschen Bauchbeine pro, aber auf jeden Fall kein Leistungssport mehr.
Und in Deutschland sind Sie dann auch wieder näher bei Ihren Lieben?
Genau, mit meiner Familie. Das war auch ein Punkt, warum ich auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland möchte. Ist natürlich meine Familie, die ich dann auch am Wochenende immer sehen kann und meine Freunde und da freue ich mich auch jetzt schon sehr drauf, nochmal mit denen vereint zu sein.
Vielen Dank für das Gespräch zum Thema Besser geht's nicht, über Höchstleistung, Perfektionismus und Liebe. Luisa Graufogel in Boston, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt und Anregungen gegeben haben. Alles Gute für Sie weiterhin.
Danke und danke für die Einladung.
Auch ich danke sehr herzlich auch Frau Anja Schneider. Ein herzliches Dankeschön.
Besten Dank auch Ihnen, Bischof Peter Kohlgraf. Wer uns mit Freude zugehört hat, möchte uns vielleicht weiterempfehlen. Teilen Sie die Folgen gern, bewerten Sie uns. Das sind nur wenige Klicks und wir freuen uns sehr. Im Dezember hören wir uns wieder, wenn Sie möchten, zur neuen Podcast-Folge oder Sie hören bis dahin vorige Folgen der Lebensfragen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Eine gute Zeit, bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.